Wisst ihr noch, was das zweite Lied war, das wir gesungen haben? Es ging um die Versöhnung. Und das ist zwar nicht das Thema, das dann Max sprechen wird, aber es ist mein Thema, das ich heute mitgebracht habe. Und zwar habe ich hier etwas in der Box. Ich habe es hier mitgebracht, dass ihr das anschauen könnt. Und das ist eine kleine Schnecke. Um diese Schnecke geht es heute. Die hat eine witzige Eigenschaft, die kann, wenn man nur ein bisschen die hier bewegt, dann rüttelt die so und die bewegt sich dann, die lebt. Und ich habe nämlich, weil es um die Versöhnung geht, diese Geschichte gebracht. Kennst du die? Der Charlie. Möchtest du sie erzählen? Nein. Aber du weißt jetzt, was kommt, hä? Genau. Und zwar ist der Charlie ist eine Schnecke. Und wie ihr seht, hat die hier kein Haus. Und das Haus ist weg. Und diese Schnecke hier drin, die hat ein Haus. Möchtest du hier auch hinsitzen? Ich habe nämlich hier eine Wiese. Oder wird sterben? Schau mal, das kann sich bewegen.
Ich bin sau, weil ich das so liebe. Habe ich den, der gehört eigentlich der Maris. Charlie hatte zwei Freunde. Und mit diesen zwei Freunden wollte er ein Schneckenrennen machen. Und so wollten sie eigentlich spielen gehen. Und dann,
Charlie ist die Nummer zwei. Und hier haben sie gedacht, so, jetzt machen wir ein Schneckenrennen. Die Ameisen standen hier und haben sie angefangen und gesagt, hopp, hopp, schnell, schnell. Und dann ging Charlie so schnell er konnte und er war schon in Führung. Dann plötzlich macht's und er spürte einen Schmerz auf seinem Rücken. Und ein roter Schuh stand ihm auf den Rücken und zerquetschte sein Schneckenhaus.
Er war so traurig. Es war ganz schlimm. Er hatte große Schmerzen und das Haus war kaputt. Und sein Schneckenrennen, auf das hatte er keine Lust mehr. Die Schneckenfreunde, die hatten, wollten ihn trösten und sagten, ach komm, das tut mir leid und was können wir bloß tun? Und dann kamen die Freunde aus dem Wald. Da war die Igelsmutter, die sagte ihm, ich habe eine Lösung. Ich stricke dir ein neues Schneckenhaus. Und so hat sie gestrickt und gestrickt, bis er ein wunderschönes, farbiges, gestricktes Haus hatte. So kam aber der Regen und das Schneckenhaus wurde nass. Sind er schon mal mit Kleider im Wasser gsi? Wie ist das, wenn er rauskommt? Schwer. Oh, Entschuldigung, ich gebe
schwer.
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 Und er merkte, mit diesem Schneckenhaus kann ich nicht, ich kann wirklich nicht kriechen. Und er musste das wieder ausziehen. Dann kamen die anderen Freunde vom Wald, das waren die Ameisen. Und die Ameisen, schau mal, was haben die gemacht? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Bist du der Köbi? Der Timo? Schau mal, was haben die gemacht, Ameisen? Sie haben aus Stein haben sie ein Schneckenhaus gebaut und denkt, das ist wasserdicht. Das machen wir jetzt. Und so haben sie ihm ein Schneckenhaus aus Stein gebaut. Das war wasserdicht. Aber das war so schwer. Er konnte nicht kriechen und sagte, nein, damit kann ich auch nicht kriechen. Dann kam, wer ist denn da gekommen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ah, im Sandkasten hat er ein Sandfärmerli gefunden, ein Schneckenhäusli, und dachte, das ist das, was ich gebrauchen könnte, aber ich kann nicht über den Sand kriechen, weil Schnecken können nicht über den Sand kriechen. Ja, und dann kam die Ratte und es kamen noch viele andere Freunde und die Ratte sagte, ich wohne auf dem Abfallhaufen, da gibt es viele Schneckenhäuser. Es gibt Mayonnaise-Tuben, es gibt Honiggläser, es gibt Coca-Cola-Büchsen. Aber die Coca-Cola-Büchse, die war ein cooles Haus, aber die hatte so scharfe Kanten. Hä? Und die Pastmilch, alles hat es gehabt. Kein Haus war irgendwie brauchbar. Da kam er zu einem Käse. Der hatte viele Löcher und er sagte, das ist ein cooles Haus, das kann ich noch essen. Und da war er so dick geworden und eigentlich nur müde vom vielen Käseessen. Er war traurig. Ich habe kein Haus gefunden, nirgends. Das Wollhaus ging nicht, keines der Häuser ging. Und da kam der Herbst. Und im Herbst gibt es Blätter. Und dann hat er gedacht, jetzt legt er ein Blatt an. Meinst du, ist das gegangen? Auf jeden Fall hat der, der die roten Schuhe hatte, der Junge mit den roten Schuhen, der hat gemerkt, dass er das Schneckenhaus kaputt gemacht hat. Und er wollte das wieder gut machen und hatte ihm ein wunderschönes Schneckenhaus zurückgegeben. Schau mal. Nämlich als die Schnecke diesen Schuh sah, hat er gleich wieder Angst gekriegt und dann hat er ihm dieses Schneckenhaus zurückgegeben. Und so ist es manchmal auch mit uns, wenn wir etwas wieder, wenn wir merken, wir haben einen Fehler gemacht, dann können wir Entschuldigung sagen und es ernst meinen vielleicht auch. Und es steht nämlich im Jakobus 5, Vers 16, sagt einander eure Sünde, also das, was ihr verkehrt gemacht habt, und dann füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet von jedem Mensch hat grosse Kraft, wenn es ernstlich ist. Und ich habe jetzt hier nämlich einen Brief gefunden, den habe ich heute Morgen noch gefunden. Kannst du das lesen, was da drauf steht?
Bitte, wir haben es nicht extra gemacht. Wir haben gedacht, du hast acht Freude.
Also, es war so gewesen, ich bin ja auch eine Mami und ich habe drei Kinder. Eins von meinen Kindern ist dort hinten. Und heute Morgen, als ich mich vorbereitet habe, auf das ist mir der Brief in den Weg gekommen. Liebes Mami, viel Glück. Hast du einen Käfer, gell? Bitte, wir haben es nicht extra gemacht. Wir haben gedacht, du hast Freude an dieser Zeichnung. Die Zeichnung habe ich nicht mehr gefunden. Wir haben dir es nicht schwer machen und auch nicht so viel streiten. Ich, Michelle und Damaris haben Frieden gemacht. Wir haben gesagt, wir probieren miteinander nicht mehr böse zu sein und so viel zu streiten. Bitte, wir wollen auch mit dir Frieden machen und nächstes Schönes haben mit dir. Und ich glaube, ich habe das schon lange wieder vergessen, dass meine Kinder mal gestritten haben. Und auch, ich glaube, eure Gespendli vergeben euch auch, wenn ihr sagt, hey, sorry, es tut mir leid. Das ist eigentlich schon alles, was man muss, wenn man es ernst meint. Und so ist nämlich Gott mit uns mega gnädig. Wir können sagen, lieber Gott, es tut mir so leid. Und dann sagt er, ist okay. Und das ist Kindergeschichte. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Sabbat.
Guten Morgen. Es freut mich, bei euch zu sein. Und es freut mich, dass Sabbat ist heute Morgen. Wir zusammen mit Gott sein können. Einige von euch kennen mich, und die meisten kennen vielleicht Evelyn, meine Frau. Sie hat schon öfters hier gepredigt und wir kommen von Bar. Und ja, jetzt beginne ich auch noch damit. Ich bin ja nicht der typische Prediger, aber ich habe heute ein Thema, das hat mich angesprungen. Ich habe ein Buch zu lesen begonnen, ich bin noch nicht fertig. Im Zweifel für Gott. Einige kennen es vielleicht. Und es hat mich berührt. Erstmals der Titel war für mich etwas provokativ. Habe ich zu lesen begonnen und habe dann relativ schnell gesehen, ja, da bist du ja auch durchgegangen. Und ihr seid jetzt vielleicht nicht das typische Zielpublikum. Weil das Buch, das richtet sich an Ex-Christen. Ist aber trotzdem interessant, weil erstens sind wir in die Gefahr, selber hineinzulaufen und zweitens kennen wir vielleicht sogenannte Ex-Christen. Und mit ihnen über das Thema zu sprechen, kann hilfreich sein, wenn man Hintergründe kennt. Und ich habe nur ein Thema aus diesem Buch, sonst wären würde es etwas länger dauern. Und zwar geht es mir um Gefühle. Gefühle sind etwas vom Schönsten, wenn es gute Gefühle sind. So, mein erstes selber verdientes Geld. Mein erstes Auto, meine erste Wohnung, meine erste Liebe. Oder eine erfolgreiche Abschlussprüfung. oder meine erste Begegnung mit Gott. Das ist dann so, wenn der Moment, wenn dann der Glaube vom Kopf ins Herz rutscht. Ja, man weiß es und man beginnt zu spüren, dann die Schmetterlinge im Bauch und man fühlt sich auf Wolke 7. Irgendwann kommt die dumme Phase 2. Es ist vielleicht die Phase, und die kommt langsam, die kommt schleichend. Der Glaube wird verdrängt von 100 anderen Dingen. Die Nähe zu Gott ist auf einmal nicht mehr da. Enttäuschungen machen sich breit. Ich spüre nichts mehr, ich fühle Gott nicht mehr. Mein Feuer, das ich hatte, wird zu Asche. Es brennt nicht mehr, es gibt nicht mehr warm. Und da kommt die eklige Frage, liebt Gott mich noch? Oder hat er mich vergessen? Gott, tu doch etwas. Zeig mir, dass es sich gibt. Glaube ist Emotionalität. Ohne Emotion gibt es kein Glaube. Es gibt uns das Gefühl, ich werde geliebt von Gott. Und wir suchen den Moment, wo der Heilige Geist zu uns in unser Herz spricht. Und wir wollen Gott spüren. Wir möchten Gaben geschenkt bekommen. Wir möchten Heilung erleben. Friede erfahren. Und wir möchten ja so gerne, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Wir beten für unsere Wünsche und warten, bis sie in Erfüllung gehen. Und wenn sie dann in Erfüllung gegangen sind, dann kommen wir, stehen wir hier und alles ist gut. Aber was, wenn das nicht mehr stattfindet, wenn ich das nicht mehr spüre? Ich habe Wünsche, keiner geht in Erfüllung, geht alles in Bach ab. Dann fühlen wir uns nicht mehr geliebt. Wir sind traurig. Und unser Fundament beginnt zu bröckeln. Das bröckelt so vor sich hin, bis es eine Ruine ist. Und dann ist Gott auch weg. Und dann kommen dann unsere guten Freunde und geben uns Tipps. So, ja du, ich kenne da einen Vortrag. Und weißt du, da gibt es ein Seminar. Komm, geh mal hin. Oder 7-Punkte-Pläne. Oder dann drücken sie dir dann so ein Buch in die Hand. So. Aber das ist eben im falschen Moment. Das ist eben zu spät. Und ich spreche jetzt auch über das Buch, aber mit euch. Solche Tipps verstärken dann nur noch den Schmerz. Und da merken wir, Gefühle können lästig sein. Das sind die Gefühle, die wir gar nicht brauchen oder wir wollen die ja gar nicht. Sie verunsichern uns, sie ärgern uns, sie enttäuschen uns und sie bringen uns zur Verzweiflung. In diesem Moment brauchen wir brauchen keine Tipps, aber wir brauchen eine Botschaft. Wir brauchen die Botschaft. Weil Gefühle haben, ist ein Privileg. Lebendiger Glaube ist ein schöner Grund, dankbar zu sein, wenn er lebendig ist. Wir müssen lernen, das Ganze auseinanderzuhalten und uns überlegen, wo spielen mir meine Gefühle eben einen Streich. Und die Gefühle oder die Emotionen, das ist nicht das Fundament. Und es geht eben nicht darum, was wir für Gott fühlen, so. Es geht nicht darum, was wir für Gott fühlen, sondern es geht darum, was Gott für uns fühlt. Was Gott für uns fühlt und was Gott für uns, was hat Jesus für uns gemacht. Und das ist das Fundament. Gott kennt uns. Gott kennt uns ganz genau. Er kennt alles von uns. Ich habe sehr, sehr wenig Bibeltexte, aber einer habe ich. Matthäus 9, Vers 36. möchte ich kurz aufschlagen. Matthäus 9, Vers 36, also ab 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Also Jesus ist von Dorf zu Dorf gezogen und hat die Botschaft verbreitet. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern: Hier wartet eine reiche Ernte. In einer anderen Übersetzung heißt es: Es jammerte ihn, als er die Leute sah. Es jammerte ihn. Und es zeigt uns doch, Jesus kennt uns in- und auswendig. Auf jeden Fall kommt doch jetzt in diesem Moment bei mir das Gefühl auf, gehöre ich immer noch zu Jesus? Wir können uns Fragen stellen, Fragen nach außen, Fragen nach innen. Bin ich verheiratet? Das lässt sich klären. Ich habe den Beweis, meine Frau da, das klappt schon. Oder bin ich Mitglied in einem Verein? Ist auch relativ klar. Sonst kann ich nachfragen, wenn ich nicht mehr sicher bin. Aber es gibt auch Fragen nach innen. Zum Beispiel, bin ich ein guter Ehemann? Da haben wir vielleicht schon verschiedene Antworten. Ich denke, ja, ja, das passt schon. Wenn meine Frau fragt, dann ist das vielleicht etwas differenzierter. Dann denke ich, ja, ich helfe ja ab und zu in der Küche und ja, ich bin ja oft zu Hause, oder? Also nicht oft, nicht zu Hause, ab und zu nicht zu Hause, aber oft zu Hause, das sollte schon reichen. Ja, ja, das passt mir. Das sind dann die weichen Fragen, da ist dann die Antwort nicht mehr so klar und eindeutig, wie es eben ja vielleicht sein sollte. Und der Herz, der Blick auf mein Herz, der kann unsicher machen, der macht mich doch unsicher. Warum? Weil ich genau weiß, Jesus kennt mich. Also ich muss mir ja nichts vormachen. Jesus sieht das auch, oder? Und wenn ich dann da auch noch reinschaue, denke ich, ui, ja, gut. Eben. Das sind zwei, drei so dunkle Stellen. Nein, über die sprechen wir jetzt nicht. Aber Jesus kennt sie eben. Das nützt nichts. Aber meine Identität, die beruht eben nicht auf das, was da in meinem Herzen ist. Das beruht doch darauf, was in Gottes Herz ist. Gott hat uns gesucht und Gott möchte die Beziehung mit uns haben, nicht wir mit ihm. Wie oft seid ihr unterwegs, wo ihr nicht an Gott denkt, weil ihr ihn ja einfach nicht braucht. Es geht ja ohne, es geht ja gut. Trifft bei mir noch ab und zu, ja. Wie begegnet uns Gott? Wir sehnen uns nach Zeichen von Gott. Gott kommuniziert schon, aber indirekt. Gott hüllt seine Botschaft in Mittel, die er liebt. Müsste er nicht. Ihr kennt die Geschichte mit dem Blinden, die Heilung vom Blinden. Er hätte sagen können: Steh auf. Nein, er war nicht der Lahme. Also, du siehst. Oder beim Lahmen auch. Steh auf. Wie hat es beim Blinden gemacht? Was hat er beim Blinden gemacht? Er hat mir gesagt: Sehe wieder. Er hat vom Matsch, vom Boden, Erde aufgenommen. Er hat es mit Speichel gerührt. Und er hat ihm auf die Augen verteilt. Hätte er nicht machen müssen. Er hätte es ohne gekonnt. Aber er hat das gemacht. Der Blinde hat es ja nicht gesehen, aber alle anderen haben es gesehen, wie er es gemacht hat. Liebe geht durch den Magen. Wer liebt süße Früchte? Erdbeeren, Kirschen, Mango, Äpfel, Birnen. Wer liebt Blumen? Bunte Blumen. Wir machen uns eine Freude mit bunten Blumen. Das ist ein Teil unserer Schöpfung. Auch Verträge können Farben haben. Was hat Gott mit Noah für einen Vertrag geschlossen? Er hat ihm versprochen, dass es nie mehr eine Sintflut gibt. Was hat der Vertrag für eine Farbe? Alle Farben. Blau, Violett, Grün, Gelb, Rot, alles dabei. Manchmal geistert so die Meinung, vor allem aus dem Mittelalter, Gott ist mittellos. Gott ist nicht da, aber Gott war immer hier. Und er braucht diese Hilfsmittel nicht, die wir brauchen. Wir müssen sie aber erkennen. Zum Beispiel das Brot vom Abendmahl. Das Brot vom Abendmahl erinnert uns an das ewige Leben. Oder der Kelch, der Wein im Kelch, der soll uns an die Vergebung erinnern. Was hatten die Juden in der Wüste? Die hatten den Opferdienst. Amboss und Hammer. Da kommt noch etwas Drittes. Ich muss jetzt das Pferd noch darum zeichnen. Der Steigbügel. Wo finden wir diese drei Sachen gemeinsam? Im Ohr. Im Ohr. Unser Ohr ist etwas sehr Wertvolles. Es überträgt Schwingungen aus der Luft. Und wir empfinden das als Ton oder eben als Wort. Als Wort. Und auf fast jeder Seite der Bibel stehen solche Mittel, die Gott nutzt, um uns zu beschenken. Ich möchte erinnern an die Geschichte von Elia, als er auf der Flucht war. Kurz davor seinen Höhepunkt erlebt, als er die Baalspriester vernichtet hat, als er mit Gott zusammen das Feuer gemacht hat. Und jetzt ist er auf der Flucht, weil er Angst hat, getötet zu werden. Er ist ziemlich auf dem Tiefpunkt. Er ist leer, er ist müde. Seine Seele ist am Abgrund. Und er will sterben. Er ist zwar auf der Flucht, weil er umgebracht werden soll. Und jetzt will er sterben auch noch. Wie spürt er jetzt Gottes Liebe? Wie spürt er Gottes Liebe? Ein Fladenbrot. Etwas zu essen. Etwas zu trinken. Und? Vielleicht geht's. Schlafen. Diese drei Sachen hat Gott ihm geschenkt in der Wüste. Was hat es bewirkt? Er brauchte 40 Tage nichts mehr zu essen und hatte wieder Kraft. Und dann ist er Gott begegnet. Und wie begegnet er Gott? Zuerst war der Sturm, dann war das Erdbeben, dann war das Feuer, dann ist Gott gekommen. Das Säuseln. Also der Sturm war nicht Gott, das Erdbeben war nicht Gott, das Feuer war nicht Gott, aber das Säuseln, der weiche Wind. Gott ist sanft. Gott ist unscheinbar. Gott ist überhörbar. Er ist überhörbar. Wenn wir nicht hinhören, hören wir Gott nicht. Gott hat kein Problem mit Gefühlen. Er hat sie für uns geschaffen. Aber er hat sie nicht geschaffen, um mit uns zu sprechen, hat er etwas anderes. Das Wort. Das Wort ist die Bibel. Das hat er geschaffen, um mit uns zu sprechen. Die Gefühle sind gut, aber die Gefühle täuschen uns. Die Gefühle spielen uns Streiche. Das Wort nicht. Ich weiß nicht, bei wem es ab und zu auch so das Klick macht beim Lesen der Bibel, wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt mein Text. Ja, das ist jetzt genau das. Oder ihr bekommt eine Losung, einen kleinen Bibeltext und habt das Gefühl, wow, das passt jetzt für mich. Aber es gibt auch Leute, die fühlen das nie, dass es zu ihnen passt. Weil sie einfach nicht angesprochen sind. Aber wir müssen eben aufpassen. Wichtig ist, was Gott objektiv zu uns sagt. Ja, vordere Seite. Was Gott zu uns sagt, nicht was wir fühlen. Weil was Gott sagt und was wir fühlen, das kann völlig unterschiedlich sein. Gott ist objektiv, ich bin subjektiv. Und ich bin nicht Gottes Kind, weil ich es regelmäßig empfinde, am Morgen, wenn ich aufstehe, ach, Gott ist da. Nein, ich bin Gottes Kind, weil Gott mir das zusagt. Gott bestätigt mir das im Wort. Ich muss nicht in mein Gefühl warten, bis Gott mir das sagt. Ich kann lesen. Und wie sehr Gott uns liebt, hat er bewiesen, indem dass Christus für uns gestorben ist. Weil Elia konnte direkt mit Gott sprechen. Und heute? Heute haben wir den Gottesdienst voll mit Gottes Wort. Wir können miteinander die Bibel lesen, dann ist Gott da. Wie fühlt ihr das? Oder wie fühlt sich das für euch an, wenn jemand, ich sage extra jemand, zu dir sagt, ich vergebe dir deine Sünden? Wie fühlt sich das an, ich vergebe dir deine Sünden? Vielleicht sagt ihr, hab keine Sünden. Mag sein, ist aber unwahrscheinlich. Gott sagt das zu seinen Jüngern. Steht im Johannes. Und er sagt zu ihnen, wenn ihr jemandem die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch vor Gott vergeben. Also Gott braucht seine Jünger als Mittelsmänner. Das, was heute der Papst in Anspruch nimmt, das übergibt, also das sagt Jesus, sagt das zu seinen Jüngern und sagt, jeder, der bei mir ist, jeder, der aufgenommen ist zu mir, der kann das, der kann die Sünden vergeben. Der Glaube gehört zur Gefühlswelt. Das können wir nicht ändern. Wenn ich zum Glauben komme, dann spüre ich ja etwas. Und das ist jetzt vielleicht ist nicht für jeden das gleich einfach. Wenn man irgendwann so zwischen 20 und 30 oder später zum Glauben gekommen ist, durch eine Evangelisation oder was auch immer, ist das nicht dasselbe, wie wenn jemand im Glauben aufgewachsen ist. Wer im Glauben aufgewachsen ist, der hat das Gefühl vielleicht nie gehabt. Er braucht das aber trotzdem. Irgendwann muss es Klick machen und irgendwann muss man das selber fühlen. Oder ich sage jetzt fühlen. Sonst fühlt man Gott eben nicht. Und dann ist das einfach so, weil es immer so gewesen ist. zu dem Moment, wo Jesus in mein Leben tritt. Und wenn eben die Emotion fehlt, dann stellt sich die Frage, ja, glaube ich noch? Oder? Das ist wieder die subjektive Frage in mich hinein, glaub ich denn wirklich noch an Gott? Aber Glaube ist denn mehr als eine fromme Variante von Optimismus. Glaube ist die Gelassenheit, die innere Gelassenheit und die Gewissheit, dass Gott alles gut machen wird. Eben die Gewissheit, dass Gott alles gut machen wird. Auch wenn ich im Moment wenig fühle oder auch wenn ich mich weit von Gott fühle, nicht, wenn ich ihm nicht nahe fühle, Gott ist immer da. Und wichtig ist, dass eben Gott bei mir ist, nicht, dass ich bei Gott bin. Ich habe eine kleine Geschichte zum Abschluss. Ich möchte die gerne vorlesen, weil ich sie sonst zu wenig genau wiedergebe. Für zwei Jungen, etwa 10 Jahre alt, ist es wieder einer dieser späten Feriennachmittage, an denen sie nicht so genau wissen, wohin mit sich selbst. In der Dämmerung ziehen sie durch die Nachbarschaft auf der Suche nach versteckten Abenteuern mit so mancher Dummheit im Gepäck. Am Ende der Straße steht ein Haus, das schon seit Jahren leer steht. Das Grundstück ist inzwischen verwildert. Jeder nennt es nur das Geisterhaus und es strahlt eine unheimliche Faszination aus. Irgendetwas zieht die beiden hierher. Heute überschreiten sie die Grenze, von der sie wissen, dass sie sie eigentlich nicht überschreiten sollten. Im Licht der letzten Sonnenstrahlen öffnen sie die quietschende Tür. Dann geht es die Treppe hoch, durch eine Tür, dann durch noch eine Tür. In ihrer Fantasie ist hier irgendwo zwischen den knarrenden Balken ein Schatz versteckt. Doch einen Schatz finden die beiden nicht. Plötzlich hören sie ein unheimliches Geräusch, das schnell lauter wird. Schritte kommen immer näher. Die beiden denken nicht nach. So schnell sie können, rennen sie zurück, durch die Türen hindurch und die Treppe hinunter. In der Luft ist der Staub und hinter ihnen kommen die Schritte immer näher. Mit pochendem Herzen kommen unsere Jungen im Erdgeschoss an. Doch zu ihrem Schrecken sehen sie vor sich nicht eine Tür, sondern zwei Türen. Durch welche der beiden waren sie hereingekommen? Was die beiden nicht wissen, nur eine der beiden Türen führt in die Freiheit. Die andere führt hinunter in den Keller, wo sie endgültig in der Falle säßen. Und die Frage lautet nun, woran entscheidet sich, ob diese Geschichte gut ausgeht? Wie ist das jetzt mit dem Glauben? Die beiden können mit dem größten Glauben und der höchsten Zuversicht auf die falsche Tür setzen. Und es würde ihnen nichts nützen. Ihr Optimismus würde sie nicht retten, wenn sie die Tür vom Keller gewählt haben. Oder sie könnten mit dem kleinsten Glauben für die richtige Tür entscheiden und alles würde gut. In ihrem Herzen ist aber nur ein Oh nein, das geht bestimmt schief. Aber solange sie die richtige Schwelle übertreten, wird ihnen nichts passieren. Es kommt also nicht auf die Stärke ihres Glaubens an, sondern ob die gewählte Tür die richtige ist. Und so ist es eben auch mit unserem Glauben. Es kommt nicht auf den Glaubenden an, sondern auf den, an den geglaubt wird. Jesus Christus. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir hier da sein in deinem Namen, dass wir uns versammeln können, dass wir uns austauschen können. Danke, Herr, hast du uns Gefühl geschenkt. Und danke auch, dass du zu uns redest. Mit all deinen Möglichkeiten, mit deiner Schöpfung, wo du uns zeigst, dass du da bist, mit deinem Wort, wo wir alles nachlesen können. Ich bitte dich, Herr, segne du uns jetzt. Segne du uns in die Woche. Bist du uns näher und begleite uns. In Jesu Namen. Amen.